Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lunch Break Stories. Das ist der Podcast für Unternehmerinnen, Gründerinnen und alle, die es noch werden wollen. Mein Name ist Julia Ostwald und ich freue mich, dass du heute da bist. In dieser Folge der Lunch Break Stories dreht sich heute alles um das Thema Social Media. Ihr habt euch das gewünscht, denn das ist so ein Riesenthema, mit dem viele Gründerinnen und Selbstständige auch so strugglen, weil viele das selbst machen müssen und sich das nicht leisten können, ja, zu verlagern. Und natürlich ist es wichtig, wenn man ein Business hat, dass man auch einen guten Auftritt, Online-Auftritt hat. Und deswegen sind da ganz schön viele Fragen auch gekommen. Wir hoffen heute, auf das alles eingehen zu können. Und zwar habe ich mir als Gast heute die Conny Buchberger als Expertin für diese Themen rund um Social Media eingeladen. Conny ist die Gründerin von Weniger Bla. Das ist ein Unternehmen, das mittelständischen Unternehmen dabei hilft, ihr Social-Media-Wissen in-house aufzubauen. Also perfekt. Dadurch können Unternehmen Social-Media als festen Bestandteil ihrer Strategie implementieren und ihre Kanäle auch eigenständig dann betreuen. Und wir gehen heute auf einige der häufigsten Fragen von euch ein, die uns eben rund um das Thema Social-Media gestellt wurden. Und zwar sprechen wir darüber, wie findet man eine richtige oder die richtige Social-Media-Plattform für sein Business? Muss man überhaupt überall vertreten sein oder ist es besser, sich vielleicht auf eine Plattform zu spezialisieren? Wir sprechen darüber, ob es überhaupt noch möglich ist, auf Social-Media organisch zu wachsen. Wir sprechen viel auch über Strategie und Vision und ja, die Conny erklärt das alles ganz wunderbar, wie man das gut aufbaut. Und was auch so diese Bestandteile einer Social-Media-Strategie sind, um erfolgreich zu wachsen und auch sich ständig weiterzuentwickeln. Ja, das und vieles mehr hört ihr heute in dieser inspirierenden Lunch-Break-Stories. Natürlich werden wir uns auch ein bisschen über die persönliche Gründungsgeschichte von der Conny unterhalten. Und da sie auch sehr oft in Südafrika Vacations macht, hat sie da auch noch ein paar gute Tipps für euch parat. Jetzt viel Spaß und gute Learnings mit Conny. Hallo Conny, schön, dass du heute bei mir hier bei den Lunch Break Stories bist. Ich freue mich irrsinnig, vor allem weil du auch eine spannende Gründungsgeschichte mit dir mitbringst und viele Tipps und Insights rund um das Riesenthema Social Media. Und das ist wirklich ein Thema, das viele meiner Hörerinnen sehr interessiert. Und ich hoffe, dass wir heute wirklich einmal die wichtigsten Punkte und Aspekte ansprechen können, weil das Thema ist riesig. Aber zuallererst möchte ich mal wissen, Conny, wie war so dein beruflicher Werdegang? Wie bist du zur Gründung gekommen und was hast du bisher so gemacht?
Vielen Dank, Julia. Ich freue mich auch sehr, hier Gast zu sein. Und meine Gründungsgeschichte würde ich als eine Achterbahnfahrt beschreiben. Also ich glaube, ich hatte viele Ups und Downs, aber wie jede Achterbahnfahrt löst es immer noch Bauchkribbeln in mir aus und ich fahre sehr, sehr gerne Achterbahn. Deswegen hatte ich Höhen und Tiefen und war auf jeden Fall kein einfacher Weg. Aber soll ich direkt mal ein bisschen mehr
erzählen? Gerne, du kannst gleich gerne mehr. Ja, ich möchte jetzt mehr hören. Das macht Lust auf mehr. Bitte gerne.
Okay, also meine Gründungsgeschichte startet eigentlich vor Corona, also 2020 im April. Und zwar hatte ich da gerade die zweite Agenturschließung hinter mir. Also ich war ganz normal festangestellt und hatte dann aber eben wieder das Glück, dass die Agentur, wo ich gearbeitet habe, zugemacht hat. So, und dann hatte ich in der Zeit schon die Berührungspunkte mit dem Thema Freelancer und habe mir dann gedacht, naja, bevor ich jetzt die nächste Agenturschließung noch mitmache, mache ich mich erstmal selbstständig und zwar als Freelancerin. Ist dir sicher ein Begriff, denke ich mal, für alle, die nicht, einfach, dass man sozusagen, ja, frei arbeitet, für sich selbstständig ist und für Agenturen oder Unternehmen seine Dienstleistung anbietet. Und damit habe ich losgelegt, halt direkt schön im April, als Corona losging. Und alle um mich herum haben gesagt, Conny, wie kannst du dich jetzt selbstständig machen? Und also erstens bist du noch jung, du hast noch gar nicht so viel Erfahrung. Und drittens, so die Situation ist möglichst ungünstig aktuell. Und ich habe mir aber gedacht, naja, wenn ich es jetzt schaffe, dann schaffe ich es immer. Dann kriege ich das immer hin. Und habe dann tatsächlich erstmal als Freelancerin angefangen. Habe auch 2 Jahre dann als Freelancerin gearbeitet. Wie gesagt, Up and Downs. Der Start war nicht einfach, wie man sich vorstellen kann. Netzwerkaufbau, überhaupt Kunden gewinnen, überhaupt seine Positionierung finden. All diese ganzen Themen. Und nachdem ich das dann 2 Jahre gemacht habe, habe ich mir gedacht, das soll es noch nicht sein, sondern ich hätte gerne wieder ein Team um mich herum. Und vor allen Dingen, ich hätte auch, natürlich als Frau hat man irgendwann mal die Planung, vielleicht Kinder zu kriegen, Familie zu gründen. Und als Freelancerin ist das halt eine One-Woman-Show. Also habe ich mir gesagt, nee, ich würde das gerne wieder zu einem Unternehmen aufbauen, sodass ich halt auch einfach die Möglichkeit habe, mir ein Team aufzubauen. Und so ist dann eben die Idee für Weniger Blah entstanden. Und dann ging meine Gründungsgeschichte mit der GmbH weiter. Und auch da Up and Downs und viel Neues. Genau. So war kurz zusammengefasst der Weg.
Sehr, sehr cool. Was mir noch fehlt, ist Südafrika. Das würde ich auch noch ganz, ganz gerne hören. Du warst ja auch einige Zeit in Südafrika. Das finde ich auch spannend. Das würde ich noch gerne wissen. Wie ist da die Story mit Südafrika?
Ja, Südafrika ist tatsächlich, hat auch eigentlich eine traurige Geschichte. Also ich habe zu der Zeit noch, ich habe studiert dann ist mein Papa ist gestorben und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich muss jetzt hier erstmal einen Cut machen in Deutschland. Ich kann man sich vorstellen, das Leben ist erstmal so ein bisschen aus den Bahnen gerissen und ich habe mich auch gefragt, was will ich eigentlich machen? Und ich wollte immer schon ein freiwilliges Jahr in Südafrika machen. Schon mit 18 wollte ich warum auch immer nach Südafrika und habe mir dann gedacht, so jetzt ist der Moment, wo ich das mache, wo mein Herz nachruft und habe mir dann halt ein Praktikum in Südafrika gesucht, nicht mehr in dem sozialen Bereich, sondern im Marketing und bin dann nach Südafrika gegangen für ein halbes Jahr, das erste Mal und habe dann da eben in einem kleinen Gästehaus gearbeitet, habe für die Social Media gemacht und habe dann über 3-4 Umstände da tatsächlich meinen heutigen Mann kennengelernt. Und deswegen kann man sich vorstellen, was für ein Herzensort Südafrika für mich ist und was es so für mich bedeutet, dieser Ort. Und demnach habe ich dann eben auch, als ich jetzt Weniger Blah gegründet habe oder überhaupt meine Selbstständigkeit vorangetrieben habe, immer gesagt, ich möchte mir diesen Luxus gönnen, dass ich immer mir erlaube, von überall zu arbeiten, wo ich will. Das war für mich so ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meiner Selbstständigkeit. Und dann habe ich natürlich, der erste Schritt war so, hey, wir arbeiten mal ein paar Monate aus Südafrika und testen das. Und dieses Jahr, ich komme gerade wieder aus Südafrika, war es tatsächlich schon das 4. Mal, dass wir eine Vacation organisiert haben mit ganz, ganz vielen tollen Menschen. Und so ist halt auch dieser Teil ein fester Teil von meinem Leben. Und ich habe den Luxus, dass ich ja meistens 2-3 Monate in Südafrika verbringe und mit ganz vielen tollen Menschen in einem ganz tollen Haus zusammenarbeite und eben Vacation machen.
Das klingt so super, dass ich da jetzt gleich noch ein bisschen nachhaken möchte, weil das ist, glaube ich, für viele so ein bisschen so eine Traumvorstellung, wirklich ortsunabhängig zu arbeiten, sich das flexibel einzuteilen und das auch an einem schönen Ort machen zu können. Und da bietet sich das natürlich auch an, so wie du mit deiner Social-Media-Agentur, da brauchst du gutes Internet, und vielleicht da bietet sich, glaube ich, auch Südafrika an mit, ich glaube, Zeitverschiebung ist das auch nicht so schlecht, glaube ich, von Südafrika aus, wenn man jetzt im deutschsprachigen Raum arbeitet. Und mich würde jetzt interessieren, weil ich glaube, dass das so viele interessieren würde, die jetzt gerade zuhören, wie macht man das? Wie das klingt immer so cool und das klingt so super, wenn man dann auf Instagram sieht, oh, die haben sich da eine coole Villa gemietet und da ist dann der Pool und dann der Strand und dann sitzen sie da lässig mit ihren Laptops und tippen vor sich hin und dann am Abend ist Strandparty und was ich was. Aber wie schaut das konkret aus? Wie plant man sowas und wie macht man das einfach? Also wirklich so konkrete Tipps, wie man das macht vielleicht und gerade auch Südafrika. Also ich glaube, das ist für viele ein Sehnsuchtsort auch. Hast du da Tipps für uns?
Also Südafrika kann ich verstehen. Ich glaube, das Erste zu diesem ganzen Thema Remote Work, ich glaube tatsächlich nicht, dass Remote Work für jeden funktioniert. Weil so, wie man sich das immer vorstellt, dass man am Strand sitzt und man arbeitet, und so ist es nicht. Also kann ich einfach sagen, sondern man hat seinen normalen Alltag und es ist ganz, ganz viel auch Selbstkontrolle und eben auch wirklich Selbstmotivation, weil man kann sich vorstellen, wenn man an einem wunderschönen Ort sitzt, wo man den Strand vor der Tür hat, da muss man sich schon sehr motivieren, dass man seine To-Dos durchzieht, seine Liste arbeitet und eben nicht nur noch aufs Meer starrt, sondern wirklich ja auch die Dinge abarbeitet, weil das Leben, der Alltag geht ja weiter. Müssen auch alle Geld verdienen und natürlich gibt man Gas, deswegen ist der Alltag derselbe, nur halt an einem anderen Ort. Deswegen vielleicht das vorab, um dieses schöne Bild des Remote Work mal zu entschärfen und zu sagen, du musst das schon selbst wollen, du musst wirklich selbst trotzdem dann auch deine To-Dos abhaken, weil sonst kannst du dich halt ganz schnell verlieren, auch in so einer Vacation. Das ist so der erste Punkt. Und ich glaube dann, ist es halt, sich zu überlegen, wie möchte ich meine Vacation gestalten? Möchte ich die alleine machen? Möchte ich die auch mit Menschen verbringen, die vielleicht in demselben Umfeld arbeiten, um vielleicht auch da so einen kreativen Austausch zu haben? Sich auch vielleicht zu überlegen, was ist das Ziel meiner Vacation? Möchte ich sozusagen den normalen Alltag haben, also ganz normal Telefonate, Gespräche führen? Möchte ich vielleicht aber auch Phasen haben, um für mich Dinge zu erarbeiten? Also ich glaube, diese Planung ist im Vorfeld das Allerwichtigste, bevor man sagt, ich fahre jetzt auf Vacation und dann dasteht und sich denkt so, habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Weil, wie du es auch gesagt hast, gerade in einem Land wie Südafrika, Strom ist nicht immer da. Wir haben Load Shedding, es gehört einfach dazu. Genauso auch wie das Thema ja, Kriminalität. Es ist auch ein Land, wo definitiv Ungleichheit herrscht und wo auch eben das Thema Kriminalität da ist. Und auch da muss man sich einfach erstmal auch im Vorfeld überlegen, will ich das überhaupt? Möchte ich mich auf die Situation einlassen? Und kann ich auch gegebenenfalls mit Einschränkungen arbeiten? Also auch mal damit umgehen, dass ich mal einen Tag lang keinen Strom habe, ohne dass mein Geschäft gefährdet. Und deswegen mein Tipp, so diese Vorbereitung und sich wirklich damit zu beschäftigen, was will ich eigentlich? Was muss eine Vacation für mich bieten? Ist, glaube ich, der erste Schritt, um dann auch das richtige Umfeld zu finden, den richtigen Ort zu finden und auch wirklich eine tolle Vacation zu haben.
Ja, danke für dieses auch realistische Bild, weil man bekommt das oft natürlich in dieser Glitzer- und Glamour-Welt auf Instagram so präsentiert und hat den Eindruck so, wow, cool, das möchte ich auch und das kann man ja auch wirklich wollen, aber dass da auch eine gute Vorbereitung dazugehört und eben, dass man mit solchen Dingen umgehen muss, wie, okay, das Internet fällt jetzt doch einen ganzen Tag aus. Ja, da muss man dann auch, glaube ich, sehr situationselastisch sein und damit auch umgehen können. Also das klingt trotzdem sehr, sehr cool. Ja, jetzt komme ich eh schon zu den Social-Media-Fragen. Ich möchte mich heute wirklich die Zeit so gut ausnützen mit dir. Es gibt so wahnsinnig viele Fragen, dass ich gleich mal mit dir in Medias Res gehen möchte. Und es sind ganz viele Fragen aus der Community auch gekommen, also von meinen Hörerinnen, als ich sie auf Instagram gefragt habe, so was sind so die Dinge, die ihr euch wünschen würdet, was soll ich die Conny fragen? Und generell einmal so ist es ein Thema, das viele überfordert, das kann ich schon mal vorweg sagen. Viele von meinen Hörerinnen sind ja Kleinunternehmerinnen oder sind selbstständig und müssen wirklich alles selbst machen und sind so mit dem Geschäft oder mit dem Daily Business an sich beschäftigt, dass sie dann eigentlich wenig Kopf und Geist und Kraft dann noch haben für Social Media. Von dem her, vielleicht gleich mal meine erste Frage. Wenn du jetzt dir jemanden eben vorstellst, der, sagen wir, oder nehmen wir jetzt eine Frau, weil bei mir hören 90% Frauen zu, die vor circa einem Jahr gegründet hat und sie hat, sagen wir, ein Schmucklabel und möchte diesen Schmuck halt natürlich auch auf Social Media irgendwie anbringen und so Kunden bekommen. Auf welche Plattform soll sie gehen? Muss sie auf allen Hochzeiten tanzen oder zahlt es sich aus, sich auf eine Plattform zu fokussieren? Welche wäre das? Und wie kann man anfangen, wenn man wenig Zeit hat und trotzdem irgendwie einen Mehrwert bekommen? 1000 Fragen, das ist schon in der ersten Frage.
Genau, ich sortiere es vielleicht mal ganz kurz, weil auch hier ist wieder das Thema Planung, Vorbereitung, das A und O. Also wie bei allem, aber auch hier ist es eigentlich dasselbe bei Social Media. Wir arbeiten ja auch ganz viel mit Firmen oder mit Solo-Selbstständigen zusammen und der erste Schritt, den wir immer machen, ist erstmal eine Strategie aufzubauen. Weil es bringt nichts, einfach mal zu sagen, so, ich mache jetzt auch noch ein bisschen Instagram, ich mache ein bisschen Facebook, ich poste mal ein Bild. Das ist super, aber das wird nicht zielführend sein, weil gerade Social Media, gerade Kanäle wie Instagram, aber auch LinkedIn brauchen Regelmäßigkeit. Das heißt, ich muss, um überhaupt Sichtbarkeit zu bekommen, den Algorithmus positiv zu beeinflussen, einfach regelmäßig Inhalte posten, damit ich überhaupt gesehen werde. Und der zweite wichtige Punkt, ich muss wissen, für wen ich die Inhalte mache. Das heißt, wenn wir arbeiten, arbeiten wir immer mit 4 Schritten in der Strategie. Das erste ist erstmal, sich zu überlegen, was sind die Ziele, die ich erreichen möchte. Und bei uns ist es so, wir sagen dann gar nicht, nenn uns deine Social-Media-Ziele, weil meistens kann man die gar nicht so genau greifen, sondern wir sagen halt erstmal, mach dir Gedanken, was sozusagen in dem nächsten halben Jahr, in dem nächsten Jahr alles passieren soll. Was ist deine Wunschvorstellung? Was möchtest du, was erwartest du, was möchtest du erreichen? Weil so kommst du meistens viel, viel einfacher an deine Ziele, die du wirklich hast. Und davon dann zu überlegen, okay, super, jetzt habe ich meine Ziele, aber welche Ziele kann ich realistisch auf einem Kanal wie Social Media auch wirklich erreichen? Das ist eigentlich so die erste Aufgabe. Im nächsten Schritt geht es viel darum zu überlegen, jetzt habe ich meine Ziele, aber wen brauche ich dafür? Wer ist diese Person, die ich überzeugen muss mit meinen Inhalten? An wen will ich verkaufen? Und da merkst du schon, sind wir so bei diesem Thema Fokus. Weil was wir bei vielen sehen, ist eigentlich, dass sie dann sagen, ja, ich kann das eigentlich gar nicht so genau greifen. Ich habe eigentlich die Zielgruppe und die Zielgruppe. Schwierig. Weil je klarer du einen Fokus hast auf einem Kanal und dafür Inhalte baust, umso wahrscheinlicher ist es, dass auch immer die gleichen Personen diese Inhalte sehen, die sich dafür interessieren. Beispiel. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du möchtest Mitarbeiter gewinnen. Und jetzt machst du auf LinkedIn machst einen Beitrag, da geht es um die Benefits von deinem Unternehmen. Ist jetzt durchaus, oder du suchst eine Werkstudentin oder einen Praktikanten, wen auch immer. Und dann machst du einen Beitrag zu diesem Thema Benefit. Jetzt wird der ausgespielt und erreicht vielleicht auch eine Person, die sich denkt, oh ja, das hört sich eigentlich ganz interessant an, könnte ich mir gut vorstellen. Wir brauchen ja aber immer ein bisschen mehr Kontakte, bis wir reagieren. Ein Beitrag ist meistens relativ wenig, um mich zu überzeugen. Der nächste Beitrag, den du machst, weil du dir denkst, naja, aber ich will ja auch Kunden gewinnen. Ich muss ja auch irgendwie Kunden. Also machst du einen Beitrag, der sehr spezifisch eigentlich eher für einen Kunden ist, also einen Vorteil anspricht. Postest du, wird ausgespielt, erreicht, weil die Person davor reagiert hat, wieder die Praktikantin, Werkstudentin, die neue Mitarbeiterin. Die denkt sich jetzt, ja, also das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, weil also ich will ja nichts kaufen, ich möchte ja das Unternehmen kennenlernen. Also reagiert sie nicht mehr. Den nächsten Beitrag, den du wieder machst, der ist wieder mit einem Benefit, wo du nochmal sagst, hier, ich mache Vacation, biete ich an und so weiter. Das Problem ist, dadurch, dass die Person nicht mehr reagiert hat, bekommt sie den Beitrag gar nicht mehr angezeigt. Weil nicht du steuerst, wer deine Beiträge sieht, sondern die Algorithmen der Kanäle steuern, wer deine Beiträge sieht. Deswegen eine Zielgruppe, Themen, die für die Zielgruppe relevant sind und das regelmäßig. Also nochmal zu den vier Schritten. Wir haben sozusagen die Ziele, wir haben die Zielgruppen und wir haben die Themen, die wirklich für die Zielgruppe interessant sind. Weil daraus solltest du deine Inhalte erstellen. Du solltest dich wirklich damit beschäftigen, was interessiert deine Zielgruppe? Nicht, was findest du spannend, das ist super, aber vielmehr, was ist am Ende das, was deine Zielgruppe sehen möchte? Womit kannst du sie triggern? Womit kannst du etwas auslösen? Und der letzte Schritt ist dann erst dann zu überlegen, wenn du diese drei Punkte hast, wo findest du deine Zielgruppe? Weil erst dann legst du deinen Kanal fest. Und nicht andersrum, dass du sagst, ich mache jetzt Instagram, ich mache Facebook, ich mache TikTok, ich mache LinkedIn, sondern erst, wenn du diese drei Schritte durchlaufen hast, sagst du, okay, meine Kraft, die ich habe, ist am besten investiert in diesen Kanal, weil ich dort die Zielgruppe regelmäßig mit den Inhalten erreichen kann. Und das ist die Vorbereitung, die du machen solltest, bevor du loslegst, einfach mal was zu posten, damit du halt wirklich einen Plan hast, eine Struktur hast und eben auch darauf aufbauen.
Vielen Dank. Jetzt kommt schon gleich die nächste Frage dazu. Und zwar, wie regelmäßig muss ich denn dann posten? Das kommt auch oft, dieses muss ich dann jeden Tag was posten? Und welches Format soll ich posten? Und wie und was? Was ist denn regelmäßig für den Algorithmus?
Das ist... also regelmäßig ist so... dass die Menschen, die du erreichen willst, dich regelmäßig wahrnehmen. Jetzt kannst du dich selbst fragen, wenn du einen Post im Monat machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen sich an dich erinnern können, sehr, sehr gering, egal auf welcher Plattform. Ich verstehe aber, dass natürlich für viele Leute auch jeden Tag ein Beitrag unfassbar viel Arbeit ist, weil ein Beitrag ist einfach viel Arbeit. Ein Social-Media-Beitrag ist Arbeit, Punkt. Und deswegen da auch realistisch zu sein, wie viel Zeit im Monat in meiner ganzen alltäglichen Arbeit, in der Kundengewinnung und so weiter, kann ich wirklich für das Thema Social Media zur Seite stellen. Das ist die erste Aufgabe auch wieder. Und da ehrlich zu sich zu sein, weil Social Media funktioniert nicht nebenbei, sondern ich muss mir wirklich die Zeit dafür nehmen. Wenn wir jetzt sagen, ich habe in der Woche 2 Stunden Zeit dafür, dann ist das super. Dann bedeutet das aber wahrscheinlich, dass du so maximal 2 Beiträge in der Woche auch schaffen wirst. Und solltest dann mit dieser Frequenz starten. Also wirklich sagen, hey, 2 Stunden, perfekt, ich schaffe 2 Beiträge in der Woche und das halte ich aber auch durch. Weil das Schlimmste, was wir immer auf Social Media machen können, ist dieses Achterbahnfahren. Richtig motiviert reinstarten, sagen, so, jetzt mal jeden Tag einen Beitrag, das halten wir dann 2 Wochen durch. Und dann denkt man sich so wieder, boah, ey, ich gar keinen Bock mehr, ich schaffe das nicht. Und das dann ist immer dieses Up and Down und das bringt am Ende gar nichts. Deswegen da sich zu überlegen, wie viel Zeit kann ich in der Woche für Social Media wirklich zur Seite stellen, dann realistisch überlegen, wie viele Beiträge schaffe ich in dieser Zeit und lieber erstmal klein anfangen, als sich zu übernehmen und dann wirklich diese Frequenz mindestens mal für 3-4 Monate durchziehen, damit überhaupt Ergebnisse sichtbar werden. Mhm. Das ist so die Formel. Weil zu sagen, du musst, ist immer schwierig bei Social Media, weil müssen bedeutet immer ja, Druck, Frust, kein Spaß. Und lieber, ich sage natürlich, je mehr, umso besser, weil je mehr Kontakte wir haben, umso besser. Aber lieber, ich halte durch und lieber, ich habe eine Frequenz, die ich auch langfristig durchhalte.
Das macht wirklich Sinn. Hast du da Tipps, gibt es da so bestimmte Tage, wo es dann gut ist zu posten? Weil diese Frage kommt dann auch öfters. Okay, ich habe jetzt mir diese Strategie überlegt. Ich sage jetzt, ich habe 2 Stunden pro Woche. Ich mache diese 2 Posts und ich konzentriere mich vielleicht auf 1 oder 2 Plattformen, vielleicht Instagram und LinkedIn, weil meine Community dort ist. Kann das ja dann auch leicht adaptieren. Ein bisschen mehr professional für LinkedIn und ein bisschen peppiger vielleicht für Instagram. Aber gibt es dann so Tage, wo man sagt, okay, ich nehme an, dass das von Plattform zu Plattform vielleicht auch unterschiedlich ist, was besser läuft. Hast du da Tipps? Das wäre super noch.
Ja. Ja. Also tatsächlich auch da ist es wieder so ein bisschen auch normaler Menschenverstand. Wann sind die Menschen aktiv? Natürlich bringt es nichts, wenn du um 21 Uhr einen Beitrag postest, weil kein Mensch wird diesen Beitrag mehr sehen. Und wir müssen es halt schaffen, dass eigentlich in den ersten Minuten, in den ersten Stunden, in der ersten Stunde so viel Reaktion wie möglich stattfinden. Weil egal auf welcher Plattform, wenn wir möglichst viel Reaktion am Anfang bekommen, dann wird dieser Beitrag weiterarbeiten. Dann werden wir sozusagen auch über die nächsten Stunden mehr Sichtbarkeit bekommen, weil der Beitrag sozusagen suggeriert der Plattform, hey, ist ein wichtiges Thema, kommt super an, bitte weiter ausspielen. Das heißt, der wichtigste Punkt, den ihr im Kopf haben müsst, ihr müsst zu einer Zeit posten, wo eure Community, wo die Zielgruppe auf der Plattform aktiv ist. Bedeutet zum Beispiel bei LinkedIn, möglichst in der Früh zu posten, weil einfach in der Früh die meisten Leute auf LinkedIn nochmal schauen, sich ihren Feed anschauen und wirklich aktiv sind. Und bei LinkedIn ist es zum Beispiel so, dass ein Beitrag eine gewisse Zeit arbeitet. Also es gibt immer diesen Test, er wird ausgespielt, es wird geschaut, wie viel kommt zurück. Er wird wieder ausgespielt, es wird wieder geschaut. Und deswegen arbeitet so ein Beitrag eigentlich über den Tag durch. Und je früher wir ihn anstoßen, umso besser kann er arbeiten. Genauso auch bei Instagram. Deswegen da einfach zu überlegen, wann ist meine Community aktiv, wann sind die Leute auf der Plattform aktiv, kann man auch immer ganz gut in Statistiken nachlesen, einfach mal zu schauen. Natürlich, auch da gibt es halt die besten Tage, zum Beispiel LinkedIn ist der Montag gar kein guter Tag, weil Montag die Leute wahrscheinlich noch nicht so wieder da sind und sich denken, heute schaue ich mir mal kein LinkedIn an. Zum Beispiel Instagram kann man sich denken am Wochenende, auch ein Sonntag ist ganz spannend, weil die Leute Langeweile haben oder mal reinschauen. Alle solche Dinge helfen, aber es gibt auch da nicht immer den optimalen Zeitpunkt, sondern man muss da so ein bisschen auch so ein Gefühl für kriegen, was funktioniert. Auch mit den Analysen arbeiten, die man hat. Jede Plattform bietet ja auch die Möglichkeit, sich die Kennzahlen anzuschauen. Ganz, ganz wichtig finde ich das immer, sich mit seinen Kennzahlen, mit den KPIs auch mal auseinanderzusetzen, die auch wirklich mal anzugucken, weil die geben den meisten, ja, die meiste Information eigentlich in der Regel, wie das Nutzerverhalten ist auf einem Kanal. Deswegen damit wirklich zu arbeiten. Und noch der letzte Punkt, auch hier wieder zu überlegen, welches Format macht Sinn. Zum Beispiel Instagram. Es ist eigentlich viel schlauer, wenn ich wachsen möchte, eher in das Thema Stories oder Reels reinzugehen, als jetzt Feedbeiträge zu posten. Weil bei Reels haben wir zum einen die Möglichkeit, natürlich eine neue Zielgruppe zu erreichen, einfach durch Interessen auch neue Menschen zu erreichen. Und bei Stories, weil die Nutzerzahl der Stories einfach momentan höher ist, haben wir die Wahrscheinlichkeit, dass wir unsere bestehenden Follower wirklich erreichen, ist die Chance auch wieder höher. Deswegen auch da zu schauen, welches Content-Format macht auf der jeweiligen Plattform für mich Sinn, um möglichst eben meine Sichtbarkeit aufzubauen.
Sehr spannend. Danke. Hast du auch noch Tipps für jemanden, der eben sagt, ja, ich habe wenig Zeit, ich habe nur diese 2 Stunden in der Woche. Sollen die das dann am besten, diese 2, gleich bei dem Thema bleiben und sagen, ich blocke mir jetzt diese Zeit für Social Media und gehe das jetzt mal an und überlege mir das mit Strategie und so weiter und schreibe das jetzt mal. Gibt es da noch irgendwelche Tipps? Weil viele sagen irgendwie so, boah, es ist so mühsam, sie wissen gar nicht, wo sie starten sollen. Und auch wenn sie jetzt diese Zeit da rausnehmen, extra für diesen Social Media Beitrag, was bringt überhaupt was und wie mache ich das?
Ja, da ist der Schlüssel auch wieder Vorplan, weil ich persönlich mache zum Beispiel auch immer einmal im Monat meinen kreativen Tag, so nenne ich den. Das ist ein Tag bei mir im Monat, meistens immer Anfang des Monats, der komplett geblockt ist. Ich habe keine Kundentermine, ich habe keine Calls, ich habe wirklich einen ganzen Tag, den ich versuche, kreativ zu nutzen. Bedeutet, an diesem Tag schreibe ich meine LinkedIn-Beiträge, ich überlege mir natürlich aber auch kreative neue Ideen, gucke halt, ob ich irgendwas anstoßen kann, ob ich irgendeine neue Idee mal, wo man halt im Alltag einfach keine Zeit hat, drüber nachzudenken. Weil das kennen wir, wenn ich 5 Calls am Tag habe, dann habe ich nicht noch dazwischen Zeit, irgendwie mal kreativ zu denken. Und ich verbinde das immer, dass ich halt sage, ich gehe an dem Tag auch raus, ich sitze mal im Coworking, ich sitze mal in einem Café, einfach auch um diesen für mich kreativen Moment um mich herum zu haben. Das ist nur für mich halt eine Möglichkeit. Aber was ich da mache, ist eigentlich, dass ich meine Inhalte für den nächsten Monat vorplane. Bedeutet, ich versuche, die Inhalte wirklich schon eben fertig zu haben, immer einen Monat im Voraus. Wir arbeiten mit dieser Technik auch mit unseren Kunden zusammen. Das heißt, wir haben immer am Anfang des Monats einen Themencall, wo wir alle zusammenkommen und wo wir die Inhalte für den darauffolgenden Monat besprechen. Also Beispiel wäre jetzt, wir haben April und wir würden uns jetzt sozusagen die Inhalte für Mai überlegen. Das bedeutet, wir haben dann den ganzen April nochmal Zeit, die Inhalte zu schärfen, Bilder zu machen, Text aufzubauen und dann haben wir die Inhalte fertig und können sie im Mai nur noch posten. Und Anfang Mai haben wir schon wieder den Themencall für Juni, um wieder die Inhalte vorzubereiten. Und diese Vorbereitung schafft eigentlich wieder ein bisschen Ruhe und eben auch nicht diese Hektik und vor allem die Chance, Inhalte auch strategisch zu planen. Weil wenn ich sozusagen Zeit habe, mir Themen zu überlegen, auch nochmal drüber nachzudenken, ist dieses Thema jetzt irgendwie wirklich relevant für meine Zielgruppe, dann sitze ich nicht wieder da und denke mir, verdammt, ich muss morgen noch was posten. Was habe ich? Ah ja, okay, super. Ich habe jetzt hier irgendwie noch so einen Zeitungsartikel gesehen, da kann ich jetzt irgendwas zu schreiben, das ist jetzt egal. Dann ist mein To-Do wieder erledigt. Und das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen ja wirklich Inhalte auch kreieren, die unterhalten, die Mehrwert haben und die auch wirklich eine Information für meine Zielgruppe beinhalten, sodass eben da auch wirklich ja eine Verbindung aufgebaut wird, eine Reaktion stattfindet.
Dankeschön. Ich werde jetzt noch ein paar direkte Fragen stellen, die jetzt so gekommen sind in diesen Fragensticker sozusagen oder Button da bei Instagram. Und eine Frage war, ist es besser, halbprofessionellen Content zu posten als gar keinen? Ich meine, das hast du quasi eigentlich schon beantwortet mit deiner Strategie, würde ich mal sagen. Dass man schon, oder ist es, wenn man sagt, man hat jetzt wenig Zeit, man postet wenigstens irgendwie. Das ist die Frage, wie zielführend das ist, aber gut.
Also irgendwas ist immer so schwierig. Aber am Ende ist es halt auch die Frage einmal, was ist mein Anspruch und was ist der Anspruch meiner Zielgruppe? Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin Designerin und ich habe halt einfach auch den Anspruch, oder mein das, was ich verkaufe, ist hochwertiges Design, dann sollte auch dieser Ansatz auf Social Media zu sehen sein. Das heißt, auch das sollte erlebbar sein, weil am Ende ist Social Media schon euer Bild nach außen, eure Sichtbarkeit, die ihr aufbaut. Ihr baut euch als Experten für ein Thema auf, für ein Unternehmen, oder baut euer Unternehmen auf. Und deswegen sollte man sich schon auch überlegen, wie ist meine Außenwirkung? Was möchte ich, dass die Person wahrnimmt? Und wenn ich jetzt zum Beispiel dann was hinposte, wo ich mir denke, boah, das würde ich selbst eigentlich gar nicht schön finden, dann ist das am Ende das, was bei dem Kunden ankommt. Der wird sich auch denken, ja, die will eigentlich Design verkaufen, aber das ist jetzt wirklich weit weg von Design. Und deswegen auch da diese Vorbereitungszeit, um wirklich Inhalte auch überhaupt bauen zu können, die eine gewisse Qualität haben. Weil auch da, wie ich gesagt habe, es dauert, bis ein Text vernünftig ist, bis ein Bild da ist und so weiter. Deswegen immer da eigentlich eher so von sich selbst auch zu überlegen, was möchte ich nach außen darstellen und eben auch den Content damit zu verbinden. Das ist so, würde ich sagen, die wichtigste Aufgabe. Was jetzt nicht heißt, wenn ich Stories mache oder sowas, dass ich nicht die Stories einfach mit meinem Handy filme und eben kein professionelles Setup jetzt haben muss, sondern, aber dann kommt es auf die Worte drauf an. Was sage ich, wie spreche ich, was möchte ich, dass sozusagen auch der Kunde, die Person wahrnimmt, mitnimmt. Weil, ja, wie gesagt, es ist am Ende eure Außendarstellung und die sollte auch zu euren Werten und zu eurem Ansatz, den ihr im Unternehmen habt, den ihr für euch habt, passen.
Dankeschön. Dann noch ein Ja, noch eine Frage war, ich habe kaum organisches Wachstum, Hilfe, was tun? Hast du da auch noch Beispiele oder muss man mittlerweile Paid-Content einfach machen, um überhaupt noch Reichweite zu generieren, zum Beispiel jetzt gerade auf Instagram?
Es ist so ein schwieriges Thema, ne? Weil natürlich hat man über die Jahre gemerkt, Follower aufbauen, Wachstum aufbauen ist unfassbar schwierig geworden. Es ist tatsächlich so. Es ist nicht mehr so, dass ich jetzt irgendwie ja, einen Account mache und über Nacht habe ich irgendwie 10.000 Follower. Schwierig. Aber es ist möglich. Also es gibt noch gute Beispiele, die das durchaus geschafft haben, einfach weil sie kontinuierlich Inhalte gepostet haben für ein Publikum, was diese Inhalte interessant fand, sehr fokussiert, sehr mit einem Schwerpunkt, wirklich entertainmentmäßig, um halt das aufzubauen. Zum Beispiel, ja. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Dr. Emi heißt die, das ist so eine Hautärztin, die kennst du, ne? So, die hat es tatsächlich noch geschafft. Also die hat wirklich geschafft, da ihre Followerschaft sehr organisch aufzubauen. Ich habe es jetzt letztens auch in einem Podcast gehört, deswegen fand ich das sehr, sehr spannend, weil die auch immer das
als Beispiel... Ich habe es auch gehört, das war der OMR-Podcast, ja. Genau, ja.
Genau. Was ich aber spannend fand, weil genau sie ja gesagt, so nach dem Motto, naja, jeder hat gesagt, man kann es organisch nicht mehr schaffen, aber es geht. Wenn ich halt fokussiert ein Thema habe, was die Zielgruppe interessiert, wo ich so ein bisschen meine Nische finde und einfach wirklich kontinuierlich dranbleibe. Auch das passiert nicht von heute auf morgen, es braucht Zeit, aber es ist noch möglich, da durchaus organisch zu wachsen. Nur es heißt halt durchhalten und ich muss halt eben dieses eine Thema finden, was am Ende auch ein Interesse auslöst. Und dann ist natürlich schon das Thema Paid immer eine schöne Möglichkeit, um nochmal Schnelligkeit reinzubringen in das Thema Wachstum oder halt gezielt auch eine Zielgruppe anzusprechen. Weil was ich natürlich mit Paid machen kann, ist, mir sehr genau eben eine Target-Audience, also eine Audience zu suchen, die ich anspreche. Deswegen, ich finde, Paid ist immer eine gute Möglichkeit, organischen Wachstum zu unterstützen. Ich würde aber nie sagen, mach nur Paid, weil am Ende, wenn ich nur Geld ausgebe und zwar Leute anspreche und auch Follower gewinne, aber dann die Follower eigentlich mit meinen organischen Inhalten gar nichts ansprechen können, weil ich sie zum Beispiel über, keine Ahnung, ein Gewinnspiel gewonnen habe, dann bringt es am Ende nichts, weil es wird keine Reaktion auf die normalen Inhalte stattfinden. Dann hast du am Ende gar nichts gewonnen, dann hast du vielleicht 10.000 Follower, aber keine Reaktion auf deine Beiträge und dementsprechend auch kein Interesse für dein Thema. Und das ist halt das, was viele dann immer so ein bisschen nicht verstehen, weil sie sagen, ja, ich habe jetzt 10.000 Follower, aber halt nur 2 Likes. Das ist dann am Ende auch nicht die richtige Kennzahl, ja, und sollte das nicht stimmt. Das Ziel sein.
Hast du vollkommen recht. Ich weiß nicht, ob ihr das bei euch in der Social-Media-Agentur auch so macht, aber habt ihr Erfahrungswerte auch mit Influencerinnen und Mikro-Influencerinnen, weil das war auch zum Beispiel, okay, super, das war auch eine Frage, die gekommen ist, und zwar von jemandem, die selbst eine Hotelkette hat oder ein feines Hotel hat und gesagt hat, dass es sich da oft schwer tut, die richtigen Influencer oder Mikro-Influencerinnen zu finden, um das gut zu promoten. Jetzt war ihre Frage, ob du da irgendwelche Tipps hast, wie man solche, worauf man da auch achtet, ja, wen man jetzt nimmt. Weil nur weil jemand eine große Reichweite hat, heißt es ja noch nicht unbedingt, dass es dann auch die passende Zielgruppe hat. Genau, hast du da irgendwelche Tipps und Hacks, auch wie man damit umgeht?
Ja, super spannend, Influencer. Zum einen auch da ist der erste Punkt, dass man schaut, passt der Influencer, mit dem man zusammenarbeitet, wirklich zu meiner Zielgruppe? Also hat diese Person wirklich die Zielgruppe, die ich brauche? Weil wie du gesagt hast, wenn jetzt ein Influencer 10.000, 20.000, 100.000 Follower hat, ist es natürlich erstmal eine große Menge an Menschen, die potenziell interessant wären. Aber wenn eigentlich dieser Influencer gar nicht in meiner Zielgruppe unterwegs, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, was sie für ein Hotel hat, aber sie hat ein Sporthotel, sagen wir mal ein sehr Aktivhotel, wo viele zum Wandern hingehen. Jetzt ist der Influencer aber eher ein Mode-Influencer, der vielleicht irgendwie eigentlich in der High-Fashion-Szene unterwegs ist, im Luxussegment, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt eher da Menschen sind, die sich auch für das Thema Luxus, Brands, Marken, Fashion interessieren, sehr hoch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt die Sportbegeisterten drin sind, die irgendwie gerne wandern gehen, eher gering. Kann immer eine Überschneidung geben, aber es ist jetzt nicht vielleicht der optimale Fit, weil man sagen würde, passt vielleicht nicht zu 100%. Und dann lieber zu sagen, diese Kooperation macht für mich keinen Sinn, ist völlig legitim, genauso auch vertraglich festzuhalten, was sozusagen ja erreicht werden soll. Weil auch das ist dann immer diese Barter-Deals, ich kriege sozusagen ein Bild, dafür kannst du hier übernachten. Aber wenn ich nicht festhalte, dass zum Beispiel das Bild nicht nach 24 Stunden wieder gelöscht wird oder dass zum Beispiel der Beitrag nach 2 Wochen gelöscht wird, weil die Person dann sagt, es passt eigentlich gar nicht mehr in meinem Feed, dann habe ich nichts davon. Wenn ich auch zum Beispiel nicht festhalte, dass die Stories nicht als Highlights abgespeichert werden, sondern eben auch, dann habe ich mal gerade 24 Stunden, wo ich auftauche. Wenn ich nicht festhalte, dass ich erwähnt werde, dass meinem Unternehmen gefolgt wird, ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist auch dann, wie erkennt man eine gute Kooperation? Eine gute Kooperation erkenne ich auch daran, dass der Influencer auch bereit ist, dem Unternehmen zu folgen, vielleicht auch mal Beiträge zu kommentieren, damit überhaupt eine Verbindung sichtbar wird. All solche Dinge muss man vertraglich regeln, damit einfach diese Kooperation auch zielführend ist. Und eigentlich, mein absoluter Tipp, so empfehlen wir es auch immer Unternehmen oder wenn wir mit Kooperationen arbeiten, versuchen wir, eher langfristige Kooperation anzustreben. Also wirklich zu überlegen, wie kann man es schaffen, dass man regelmäßig auf dem Kanal des Influencers, des Content Creators auftaucht und nicht nur einmalig, sondern gibt es da vielleicht die Möglichkeit, eine langfristige Partnerschaft aufzubauen? Weil dann wird es glaubwürdig, dann wird es interessant und dann habe ich auch überhaupt als Unternehmen die Möglichkeit, die Sichtbarkeit der Community zu bekommen von diesem Content Creator oder Influencer.
Das macht total Sinn. Jetzt, wenn du das so sagst, dann macht das so viel Sinn. Es ist viel authentischer und natürlich, wie wir alle wissen aus dem Marketing, wie viel braucht es? 8 Touchpoints oder so irgendwie, bis es zu einem Sale kommt. Das macht natürlich komplett Sinn, wenn er dann in den Stories dieses Hotel auftaucht und dass das Highlight abgespeichert wird, wenn vielleicht ein halbes Jahr später wieder mal dorthin gefahren wird oder was auch immer. Das macht total Sinn, so wie du das sagst. Ja. Logisch eigentlich. Aber super auch, dass du das erwähnt hast, dass man das vertraglich auch festlegt, dass das dann eben nicht nach 24 Stunden dann gleich aus den Stories verschwindet. Sowas würde ich jetzt, sage ich jetzt mal, dieses Social-Media-Thema ist ja für mich auch relativ Neuland. Ich verwende es, ja, aber ich bin da jetzt keine Expertin und an sowas würde ich zum Beispiel gar nicht denken. Also super Punkt da. Sehr, sehr cool, Conny. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt in den nächsten Wochen auch dich noch öfters hören werden, und zwar in den Breakfast Stories. Deswegen komme ich jetzt auch schon zum Abschluss von unserer Lunch Break Story jetzt. Und ich habe am Schluss immer so 3 klassische Abschlussfragen. Und nachdem der Podcast Lunch Break Stories heißt, ist natürlich meine Frage, mit wem, lebend oder bereits verstorben, würdest du denn gerne mal deine Lunch Break verbringen?
Ich liebe ja grundsätzlich Lunchbreaks mit Menschen. Also es ist immer, ich liebe ja Netzwerken und ich liebe es einfach, mich mit Menschen zum Lunch zu treffen und mich da zu unterhalten. Ich habe auch mal einen Post zu gemacht. Eins meiner Role Models, meiner Vorbilder, ist tatsächlich Samantha Jones von Sex and the City. Und ich glaube, ich würde mich gerne mal mit ihr in New York zum Lunch treffen, einen kleinen Cosmopolitan trinken und mich so ein bisschen übers Leben unterhalten. Das wäre, glaube ich, ein guter Lunch für mich.
Sehr cool, das ist noch nie genannt worden, ich finde das cool. Sehr, sehr cool. Wer oder was inspiriert dich?
Was inspiriert mich eigentlich tatsächlich auch so, das hört sich jetzt so richtig platt an, aber das Leben, nee, aber ich habe zum Beispiel für mich jetzt, ich komme ja gerade wieder aus Südafrika und ich liebe das so, in diesem Haus zu sein, mit diesen ganz unterschiedlichen Menschen irgendwie auch sich dazu auszutauschen oder halt auch diese Ruhe zu haben, mal am Strand spazieren zu gehen und einfach mal so Gedanken schweifen zu lassen. Also meine größte, ich merke immer, wann bin ich am kreativsten, wann inspiriert mich was, wenn ich tatsächlich Ruhe habe, wenn ich wirklich diesen Moment der Ruhe habe und einfach wirklich nachdenken kann. Das ist tatsächlich mein Moment, den ich brauche, um Inspiration zu bekommen und eben auch kreativ denken zu können.
Sehr schön. Und meine letzte Frage ist, es gibt immer so Dinge, so wie du jetzt gerade gesagt hast, auch diese Ruhe, aber es gibt so Dinge, die man vielleicht neu entdeckt oder es kann jetzt ein gutes Buch sein, das kann jetzt eine tolle neue App sein, das kann sein wie, zum Lunch mich mit einer Freundin treffen, was auch immer. Es gibt so Dinge, wo wir unseren Freundinnen immer ganz begeistert weiter erzählen und das allen auch empfehlen. Gibt es bei dir so eine Sache, wo du sagst, da muss ich so oft darüber reden, das ist so mein Ding, das empfehle ich so gerne weiter?
Natürlich Social Media, also über Social Media rede ich immer und ich empfehle immer jedem, hey, mach dir Gedanken über deine Strategie, wie wirst du sichtbar? Aber tatsächlich habe ich eine neue Sportart für mich entdeckt und bin mega geflasht von dieser Sportart, und zwar Lagré. Ich weiß nicht, hast du Lagré schon mal gehört?
Als Sportart? Bitte, was ist das?
Es ist mega, es ist wirklich, es ist richtig, richtig gut. Es ist wie Pilates, also wie Pilates Reformer. Man ist auf so einem Reformer drauf, hat sozusagen so eine Platte, auf der man sich bewegt. Also sieht wild aus, das Gerät, wie so ein Folter, ist es am Ende auch so ein kleines Foltergerät. Und man arbeitet ganz viel mit Kraft. Und ich habe das durch Zufall hier in München entdeckt und bin mega gehypt, weil das so ein 45 Minuten, aber man ist danach auch wirklich völlig fertig. Also das erste Mal, glaube ich, konnte ich 3 Tage nicht laufen danach. Und ich finde es so, ich das ist halt für mich dieses, im Alltag ist man so unter Stress, man ist so in seinen Terminen, und dieser Moment ist für mich absoluter Luxus, zu sagen, ich gehe jetzt abends zum Sport, ich gönne mir 45 Minuten, wo ich nicht denke, wo ich wirklich versuche, nur diese Übung irgendwie zu überleben. Und dieses Gefühl danach, einfach dieses frei, einmal den Kopf frei zu haben, was geschafft zu haben, seinen Körper zu spüren, das ist für mich so wirklich eine große Neuentdeckung. Und deswegen kann ich nur empfehlen, Lagré. Julia, ja. Wenn du in München bist, dann, wenn du mal zu mir zu Besuch, dann gehen wir zusammen hin, weil es ist wirklich, also es macht richtig Spaß.
Oh, das ging cool. Ich liebe das ja. Ich liebe diese Frage, weil ich lerne ja dadurch auch mal ganz viele neue Dinge kennen. Mein letzter Interviewgast hat gesagt, Paris. Das heißt, dieses Ja, das ist auch so, dass das auch so eine coole Sache ist und so. Ja. Also ich lerne jedes Mal was dazu, abgesehen von den inhaltlichen Dingen, aber allein diese Frage taugt mir selbst immer so sehr. Und ich werde auch auf das ganz, ganz oft angesprochen. Boah, ich habe in deiner Folge so und so das und das gehört und jetzt mache ich das auch und so. Also das ist eine meiner Lieblingsfragen in diesem Podcast. Ja, vielen lieben Dank. Danke, dass du da warst und danke, dass du mit uns so tolle Insights und Tipps geteilt hast. Wirklich Gold wert. Dankeschön.
Danke dir.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für heute auch schon wieder. Aber da es noch viele wichtige Dinge rund um Social Media zu besprechen gibt, haben wir uns Folgendes für euch gedacht. Und zwar wird sich im Mai und im Juni alles in meinem Kurzformat, den Breakfast Stories, rund um das Thema Social Media für dein Business drehen. Ja, in den Shownotes habe ich euch auch schon mal die Erscheinungsdaten und Themen der nächsten Wochen verlinkt. Also diese Breakfast Stories sind immer so ganz kurze, knackige Inputs zu unterschiedlichen Themen. Und diesmal ist quasi diese Serie, die wir machen, Social Media. Am 15. Mai geht es gleich weiter mit einer Breakfast-Story zum Thema Visionsreise. Also wie erarbeite ich mir auch eine Vision für Social Media? Denn nur wenn ich weiß, wo die Reise hingehen soll, kann ich auch dementsprechend gut planen. Am 22. Mai hören wir dann eine Breakfast-Story zum Thema Prozesse und Themenfindung. Also wie finde ich gute Themen, wie integriere ich Prozesse, um das Ganze ein bisschen leichter zu machen auch, dass es sich einfach besser auch in den Unternehmerinnenalltag integrieren lässt. Und Social Media, ja, ein bisschen, wenn man sich mal gut Zeit dafür nimmt, dann aber auch nebenbei ein bisschen laufen darf. Am 5. Juni dreht sich in der Breakfast Story Number 3 zum Thema Social Media alles um den Signature Look. Also wie sticht man heraus, wie kreiert man auch einen guten Look, wie schaut das dann auch gut aus im Feed. Und am 12. Juni werden wir dann nochmal ein LinkedIn-Special machen, da das auch eine Plattform ist, die, glaube ich, für viele ganz viel Sinn macht. Und ja, da werden wir auch noch darüber sprechen. Wie immer habe ich euch natürlich auch alle wichtigen Links in die Shownotes gepackt. Also wo findet ihr weniger bla, wo könnte ich mit der Conny auf LinkedIn connecten. Und es gibt auch die Möglichkeit für einen kostenlosen Kennenlern-Call. Auch den habe ich euch verlinkt. Also wenn euch das interessiert, wenn ihr sagt, da möchte ich schon gerne mal mit einer Expertin darüber sprechen, wie kann ich erfolgreich eine Strategie für mein Social Media oder überhaupt für meine ganzen Social Media Kanäle entwickeln, dann könnt ihr da gerne einen kostenlosen Call ausmachen Und es gibt auch ein Freebie, und zwar ein Social Media Canvas, das ihr euch auch herunterladen könnt. Und auch da habe ich euch natürlich den Link in den Shownotes verlinkt. Wie immer, wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr ihn abonniert. So versäumt ihr natürlich auch keine Podcast-Folge mehr. Und natürlich freue ich mich auch, egal ob ihr auf Apple, auf Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört, wenn ihr ihn bewertet mit einer 5-Sterne-Bewertung. Das hilft einfach, dass dieser Podcast öfters gefunden und gehört wird. Solltest du eine Werbeeinschaltung in den Lunchbreak Stories machen wollen, würde ich mich sehr freuen, dann bitte eine E-Mail an info@lunchbreakstories.at und ich lasse dir gerne mein Social Media Kit zukommen und wir können auch gerne mal einen Call vereinbaren und so schauen, welche Möglichkeiten es da geben würde. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Woche, alles Liebe und wir hören uns nächste Woche mit einer Breakfast Story.